Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne du Reden und Hören. Amen. Der Predigtext für das Pfingstfest findet sich im Römerbrief im 8. Kapitel. Ich lese heute einmal nach einer neueren Übersetzung der sogenannten Hoffnung für alle. Da sind sogar noch ein paar Erklärungen mit eingefügt, deswegen kommt uns das etwas länger vor als der gewohnte Luthertext. Die Überschrift ist Leben durch Gottes Geist. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben, nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Wie ist es dazu gekommen? Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie es Gott gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer sündigen Natur. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie dadurch. So kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Kleine Anmerkung dazwischen. Frieden hat also wirklich etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Wissen wir das immer? Wissen das unsere Politiker? Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Deshalb kann Gott an solchen Menschen keinen Gefallen finden. Nun aber seid ihr nicht länger eurem selbstsüchtigen Wesen ausgeliefert, denn Gottes Geist bestimmt euer Leben. Schließlich wohnt er ja in euch. Seid euch darüber im Klaren. Wer den Geist von Jesus Christus nicht hat, der gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus in euch lebt, dann ist zwar euer Körper wegen der Sünde noch dem Tod ausgeliefert, doch Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Auch hier kurze Anmerkung. Ich finde, das ist wunderbar. Der Heilige Geist, der bringt Geschenke. Neues Leben in Christus, heißt es im Text. Freiheit von der Herrschaft der Sünde und viele gute Gaben mehr. Im Epheserbrief, da lesen wir von diesen Gaben, die die Bibel Früchte nennt. Ich zähle mal ein paar auf. Ja, das ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube und manches mehr. Also Gottes Geist schenkt euch ein neues Leben, weil Gott euch angenommen hat. Ist der Geist Gottes in euch? So wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Sein Geist wohnt ja in euch. Soweit der Predigtext. Das sind doch gute Aussichten für die Jünger damals und heute. Ist der Geist Gottes in euch, so wird Gott, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, auch euren vergänglichen Körper lebendig machen. Was für großartige Worte heute an Pfingsten. Liebe Gemeinde, kennen Sie vielleicht das Kinderspiel »Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?« »Niemand. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon.« Nebenbei bemerkt, ich bin nicht der schwarze Mann. Da ist wahrscheinlich eher der Schornsteinfeger mit gemeint. Bei diesem Fangspiel, das ich als Kind öfter gespielt habe und die Älteren unter Ihnen vielleicht auch, da geht es ja darum, dass der schwarze Mann möglichst viele Kinder abschlagen muss, die dann mit ihm schwarze Männer sind. Das geht so lange, bis kein Kind mehr übrig bleibt. In einer kirchlichen Zeitung fand ich einmal eine für Pfingsten passende Abwandlung dieses Spieles und der Text, der lautet dann so: Wer hat Angst vorm Heiligen Geist? Niemand. Und wenn er aber kommt, dann laufen wir davon. Ist das nicht typisch, liebe Gemeinde? Ist damit nicht unsere kirchliche Situation irgendwie getroffen? Ja, wir wissen schon was über den Heiligen Geist, vielleicht aus dem Religionsunterricht oder durch den Konfirmandenunterricht oder durch Predigten oder Bibellesen. Ja, wir wissen schon Bescheid, aber wenn der Heilige Geist uns dann berührt in irgendeiner Situation, haben wir vielleicht doch eine gewisse Scheu, so wie in dem Kinderspiel, und wir laufen lieber weg. Und wenn wir dann aufgerufen sind, auf seiner Seite mitzumachen, fällt uns das vielleicht nicht immer leicht, gerade weil wir den Heiligen Geist eben gar nicht so sehen können, weil er für uns irgendwie nicht greifbar ist. Deswegen bleibt uns sein Wesen und sein Wirken manchmal unbegreiflich. Und das kann schon eine gewisse Angst, eine gewisse Scheu vor ihm auslösen. Der heutige Gottesdienst möchte uns den Heiligen Geist wieder nahe bringen und uns daran erinnern, welche Rolle er für unseren Glauben spielt. Der Predigttext hat das ja schon ausgeführt. Auf die Frage, wie man sich denn den Heiligen Geist so vorzustellen habe, hat einmal ein Schüler gesagt: Der Heilige Geist ist ein gasförmiges Wirbeltier. Das ist was, gasförmiges Wirbeltier. Diese Definition, die klingt erstmal etwas seltsam, aber wenn wir sie näher betrachten, merken wir, was das Kind damit gemeint haben könnte. Mit dem Wort gasförmig sollte wahrscheinlich ausgedrückt werden, dass der Geist zwar da ist wie ein Gas, aber es eben unsichtbar ist. Das Gas ist unsichtbar und der Heilige Geist auch. Und die Sache mit dem Wirbeltier zeigt, dass der Heilige Geist eine Person ist. Wir Menschen sind ja zoologisch betrachtet auch Wirbeltiere. Der Heilige Geist also als dritte Person der Dreieinigkeit. Und dieses Personsein macht deutlich, dass der Heilige Geist keine unpersönliche Kraft, keine irgendwie geartete Energie ist, kein Es, sondern ein Er. Weil er zur Dreieinigkeit Gottes gehört, ist er eben keine Energie, über die wir beliebig verfügen können, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der mich leiten und verändern will, wo er es für nötig hält. Er ist der, der mich zuerst berührt, wie im Spiel anfangs. Er ist der, der mich zuerst berührt, wenn ich das zulasse, wenn ich mich von ihm quasi fangen lasse. Die Bibel redet von Gottes Geist auch oft in Bildern. An einige möchte ich Sie kurz erinnern. Während der Geist im Alten Testament öfters mit Hauch, Windhauch umschrieben wird, macht sich der Heilige Geist im Neuen Testament manchmal nicht ganz so sanft bemerkbar. Er ist dann Wind oder Sturm. In der Apostelgeschichte, das war heuer nicht die Lesung, aber sonst häufig, da wissen wir, als der Heilige Geist vom Himmel kam, war ein Brausen zu hören, ein Brausen vom Himmel, wie die Bibel beschreibt. Wenn wir da zum Beispiel an Windmühlen denken, ich meine jetzt ganz echte Windmühlen zum Kornmahlen, ja, die heutigen, die passen auch ein bisschen in den Vergleich, aber ich habe jetzt erstmal an die alten Windmühlen gedacht, dann wird deutlich, welch große Kraft im Wind steckt. Da wird ein schweres Mühlrad gedreht und Korn zu Mehl gemacht. Und es ist wichtig, dass die Mühle immer nach dem Wind ausgerichtet werden muss, sonst gelingt die Arbeit nicht. Und so ist es für uns auch gut, wenn wir uns nach Gottes Wort richten, wenn wir uns nach dem Wind des Heiligen Geistes ausrichten, dass unser Leben gelingt. In der Apostelgeschichte, da ist vom Heiligen Geist auch von Flammenzungen die Rede, die sich auf die Köpfe der Jünger gesetzt haben. Wir kennen ja bis heute die Redensart, Feuer und Flamme für irgendwen oder irgendetwas zu sein. Ja, die Jünger waren dann Feuer und Flamme für Gottes Wort, für den Herrn Jesus. Den haben sie gepredigt und die Leute haben es verstanden in ganz verschiedenen Sprachen. Ja, Feuer steht als Bild für Leidenschaft, für glühende Begeisterung. Aber gehören denn Glaube und Leidenschaft zusammen? Leidenschaft billigen wir den Menschen zum Beispiel in der Liebe oder im Fußballstadion zu. Und das auch mit gewissem Recht. Die Dortmunder mussten ziemlich viel leiden jetzt. Und die Bayern hatten die Freude. Gut, nebenbei bemerkt. Aber was ist, wenn ein Mensch ergriffen wird von einer persönlich erlebten Gebetserhörung oder wenn er eine Bewahrung erlebt hat und davon ganz begeistert erzählt, dann wird das manchmal etwas peinlich empfunden. Schade eigentlich. Erzählen wir doch ruhig die Erlebnisse, die wir mit Gott und dem Heiligen Geist haben, auch weiter. Das wird zum Verständnis der Leute dienen. So, ein nächstes Bild für den Heiligen Geist, das habe ich vorhin bei den Kindern schon angesprochen, das ist die Taube, die normalerweise auf dem Deckel sitzt vom Taufstein. An der Taufe von Jesus durch Johannes den Täufer, da kam der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herab. Mit der Taube wird der Heilige Geist deswegen verglichen, weil er nicht wie ein Raubvogel auf seine Beute herabstürzt, sondern friedlich ist. Nicht zu Unrecht ist die Taube ja auch das Symbol des Friedens geworden. Sie ist sanft und weder aggressiv noch bedrohlich. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen dem biblischen Vergleich des Heiligen Geistes mit der Taube und dem heutigen Gebrauch der Taube als Symbol des Friedens. Der Heilige Geist als Taube kommt immer vom Himmel, kommt immer von Gott auf die Menschen herab. Und die Friedenstaube wird von Menschen in der Regel in den Himmel geschickt. Allerdings hat man heutzutage fast allerorts Ärger mit den Tauben, um dieses Beispiel noch einmal auf eine andere Weise anzuschauen, weil sich die Stadttauben oder vielleicht auch die Tauben im Dorf immer wieder dort niederlassen, wo man sie nicht haben will. Und sie hinterlassen ja auch etwas. Deshalb sind viele Gebäude und auch Kirchen mit Gittern und Stacheln versehen, um die Tauben abzuhalten. Ich frage mich bei diesem Beispiel, sperren wir nicht auch mehr oder weniger bewusst den Heiligen Geist aus unseren Kirchen, Städten und Herzen, so wie die Tauben, weil der Heilige Geist uns vielleicht eine unbequeme Wahrheit über unser Leben sagt oder uns an Sachen erinnert, die wir lieber im Verborgenen lassen wollen? Besonders im Johannesevangelium spricht die Bibel direkter vom Heiligen Geist. Hier wird er einerseits Beistand, Helfer und Tröster genannt, andererseits wird er mit Fürsprecher betitelt. Das Amt des Beistandes, Helfers und Trösters bezieht sich auf die Hilfe in aktuellen Nöten, Krankheiten, Glaubenszweifeln, Depressionen und schmerzlichen Erlebnissen, in denen wir Gott um Hilfe bitten können und sollen und er durch seinen Heiligen Geist eingreifen kann und das auch gerne tut. Einfach ausgedrückt ist der Heilige Geist das ausführende Organ Gottes hier auf unserer Erde. Der Heilige Geist hilft uns auch, unsere Fehler zu sehen. Das macht er oft so sanft, dass wir diesen Hinweis zuerst übersehen, sodass er deutlicher werden muss. Solche Hinweise können durch den Gottesdienst, durch das Bibellesen, das Beten oder durch Ereignisse oder durch Mitchristen gegeben werden. Der Heilige Geist tut uns also die Augen auf über unsere Sünde und über unser ungerechtes, wenig friedliches Handeln. Er überführt uns und führt uns zur Umkehr. Er führt uns zu Jesus zurück. Er erneuert uns durch sein Wirken, wenn wir es zulassen. Ja, er erneuert auch die Beziehung zwischen Gott und mir, wenn die irgendwie Schaden gelitten hat. Das andere Amt des Geistes, des Heiligen Geistes, das des Fürsprechers, bezieht sich nicht auf die Vorgänge in dieser Welt, sondern auf das Endgericht Gottes im Himmel. Hier in diesem Endgericht tritt der Geist für die ein, die in ihrem Leben bewusst als Christen gelebt haben oder wie es unser Predigttext ausdrückt, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. So hat es Martin Luther ausgedrückt und in der Hoffnung für alle hatte ich gelesen, wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Man könnte unser Römerbrief-Kapitel auch überschreiben mit die Freiheit von Sünde und Tod durch den Heiligen Geist. Wenn wir uns vom Heiligen Geist berühren und führen lassen und unser Leben ganz vertrauensvoll in die Hände von Christus geben, werden wir in diese Freiheit geführt. Wenn wir den Predigttext richtig verstehen, ist diese Hingabe ein Statuswechsel. Paulus sagt, dass es einen Stand des fleischlich Gesinntseins gibt und einen Stand des geistlich Gesinntseins. Fleischlich ist nun nicht immer gleich negativ zu sehen, aber es bedeutet auch die Begrenztheit des Menschen, seine Schwachheit, seine Gebrechlichkeit, seine Fehlerhaftigkeit, seine Todverfallenheit. Die Bibelübersetzung Hoffnung für alle nennt das fleischlich Gesinntsein die alte sündige Natur von uns Menschen. Dagegen ist der geistlich gesinnt, der sich vom Heiligen Geist leiten lässt. Also durch die Verleihung des Geistes können wir nun vom Fleischlichen in den geistlichen Stand gelangen, der sich auszeichnet durch ein Leben im Frieden mit Gott und der Gewissheit des ewigen Lebens und der Freiheit vom Sündigen müssen. Endlich, liebe Gemeinde, ist aber noch bedenkenswert, dass der Empfang des Geistes zum Beispiel in der Taufe nur eine Seite der Medaille ist. Damit er in uns wirken kann, müssen wir ihm in uns und in unserer Kirche Raum lassen. Dass er wirken kann, das ist die andere Seite der Medaille. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass die Bitte um den Heiligen Geist Folgen hat. Das hat der ehemalige Bischof von Oldenburg einmal treffend folgendermaßen ausgedrückt. Ich zitiere: Wir sollten nicht allzu selbstverständlich darum bitten, dass der Heilige Geist bei uns einkehren möge, weil der Heilige Geist da, wo er einkehrt und Wohnung nimmt, nicht nur seine Gaben mitbringt, sondern zugleich ein in hohem Maße unbequemer, ja störender Gast ist. Der gleiche Heilige Geist, den wir mit Recht inbrünstig erbitten, ist zugleich die unheimliche Störung aller persönlichen und erst recht aller kirchlichen Selbstsicherheit. Er ist der Angriff Gottes auf unsere Unlebendigkeit, auf unsere Ich-Bezogenheit und Selbstgenügsamkeit. Die beiden Elemente in der Pfingstgeschichte als die Begleiterscheinungen und Symbole des Heiligen Geistes erscheinen Sturmwind und Feuer. Sie sind die unheimlichsten unter allen Elementen und sie lassen nichts, was sie ergreifen, an seinem Ort und in seinem Zustand. Wer an den Heiligen Geist als die schöpferische Aktivität Gottes glaubt und in diesem Glauben um das Kommen des Heiligen Geistes bittet, der muss wissen, dass er damit die göttliche Störung herbeiruft und sich dafür offen hält, dass Gott ihn stört in seinem Tun, in seinen Gewohnheiten, auch Denkgewohnheiten, wenn sie nicht mehr dafür taugen, ein Gefäß der heilsamen Unruhe und der aufregenden Wahrheit zu sein. Wer also bittet, komm, Heiliger Geist, muss auch bereit sein zu bitten, komm und störe mich, wo ich gestört werden muss. Soweit dieses bedenkenswerte Zitat. Ich glaube, das ist eine heilsame Störung, die der Heilige Geist bewirkt in uns. Eine Störung mit positiven Folgen für uns. Eine Störung, die uns nicht nur stört, sondern die uns auch beschenkt mit den guten Gaben Gottes, die der Heilige Geist mitbringt. Lassen wir uns also stören und beschenken und erfüllen vom Heiligen Geist. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.